Mein Thema, ihr kennt es ja, begnadet in dem Geliebten. Das waren die letzten beiden Verse, letzter Vers, Epheser 1, Vers 6. Ich darf diesen Vers noch einmal vorne anstellen, dass er uns so ganz gegenwärtig ist. In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Wie großartig ist es doch, die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt zu haben, so wie wir es von Paulus dem Herold, Apostel und Lehrer der Nationen, lernten. Aber was ist Gnade und wie weit reicht Gnade in Gottes Geschichte mit der Menschheit zurück? Und was bedeutet es, in dem Geliebten begnadet zu sein? Anhand dieser Fragen möchte ich das Thema unserer heutigen Wortbetrachtung angehen. Erstens, Gnade ist zunächst eine Definition, in Tätigkeit getretene Liebe Gottes, die denen zuteil wird, die weder Gnade noch Liebe verdienen. Aber dies ist natürlich nur ein Teil der Erklärung. Gnade ist auch eine Gunst, ein Geschenk an solche, die Gott in keiner Weise gefallen können. Wie wichtig ist es daher zu wissen, dass unser ganzer Mangel an Verdienst uns zu Empfängern der Gnade Gottes macht. Das griechische Wort für Gnade ist auch verwandt mit dem Wort, das mit Freude wiedergegeben wird. Deshalb sagen wir ja auch, Gnade ist das, was Freude verursacht oder das, was anderen Freude bereitet. Darf hier noch anfügen, Gnade ist die Liebessehnsucht in Gottes Vaterherzen. Er will Freude in die Herzen seiner Geschöpfe ausgießen. Und wie viel Freude hat er uns nicht schon mit der Herrlichkeit seiner Gnade bereitet? Auch beim Herrn sehen wir, dass er dasselbe tut, wenn er zu seinen Jüngern sagt, dies habe ich zu euch gesprochen, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollständig gemacht werde. Steht in Johannes 15, Vers 11. Auch im Blick auf uns, seine herausgerufene Gemeinde, wird er nicht müde, durch sein Wort, das Paulus in seinem Auftrag niederschreiben durfte, Freude zu bereiten. Aber auch schon der Psalmist konnte sich über Gottes Worte freuen, wie einer, der große Beute findet. Psalm 119, Vers 162. Ja, wahrlich, wir haben heute noch viel mehr Ursache, uns zu freuen, weil wir viel mehr Gnade erhielten. Gott will uns gern freudig sehen. Freudige Menschen leisten mehr. Das gilt im Bereich des Geistlichen ebenfalls, denn Freude ist die Frucht des Geistes. Auch Paulus wird nicht müde, die Philipper und damit auch uns zur Freude im Herrn zu ermuntern. Dies setzt aber ein Wissen um die uns zuteil gewordene überfließende Gnade voraus. Aber auch das Wort Dank oder Dankbarkeit ist im Griechischen verwandt mit dem Wort Gnade. Gnade bewirkt Dankbarkeit. Deshalb schreibt Paulus im Brief an die Kolosser im Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi euch reichlich innewohnen, belehrt und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit, singt Gott in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern voll Dankbarkeit in euren Herzen. Wie ist doch sein eigenes Herz so voll des Dankes und voll Lobpreis für die Herrlichkeit der Gnade Gottes. Alle seine Schriften bezeugen dies. Auch wir sollten nicht aufhören, Gott zu danken und ihm Lobpreis darzubringen, sofern unsere Herzen von dem Evangelium der Gnade Gottes überfließen. Er hat es uns ins Herz gegeben, durch Danksagung und Lobpreis immer wieder die überschwängliche Gnade herauszustellen und zu erbitten, uns nicht mit dem Anfänglichen, Einfachen zufrieden zu geben. Es liegt ja auf der Hand, dass der Widerwirker uns gerne hindern möchte, die Gnade in ihrem vollen Ausmaß zu erkennen und von ihr zu wissen. Ja, er möchte uns so weit wie möglich von der Gnade sogar fernhalten. Aber nur sie vermag uns aus dem elenden Zustand von Römer 7 herauszuführen, hinein in die Freude und den Sieg von Römer 8, hinein in jenes wunderbare Sein in Christus Jesus. Gnade steht im Gegensatz zu Gesetz und Gesetzeswerken. Sie ist der Schlüssel zur Befreiung vom Gesetz, dem eigenen Ich und der Sünde. Nicht die eigene Anstrengung kann uns hier weiterhelfen oder ein Kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern nur die Gnade durch ein Verweisen des Fleisches an das Kreuz, wo es hingehört. Wir sollten damit rechnen, dass es tot ist, wir selber aber Gott lebend in Christus Jesus, unserem Herrn. So gesehen bringt uns die Gnade tatsächlich große Freude, inneren Reichtum und Gewinn in Christus Jesus. In allem sind wir reich gemacht, in ihm, in jedem Wort und in jeder Erkenntnis. Mit Paulus sollten wir immer dafür danken. Versuche, sich selbst zu bessern, werden immer scheitern. Beschäftigen wir uns mit uns selbst und unseren Sünden und Unzulänglichkeiten, so führt das zu gar nichts. Nehmen wir aber die Herrlichkeit seiner Gnade in uns auf, durch die Briefe, die uns Paulus schrieb, so werden auch unsere Herzen voll Dankbarkeit gegen den sein, der auch uns mächtig macht. Christus Jesus, unserem Herrn. Seine Gnade ist einfach überwältigend. Gott selbst gibt uns dazu die notwendige Erleuchtung des Herzens, die wir brauchen, in seiner Erkenntnis. Es handelt sich hier um die Herrlichkeit der Gnade Gottes, die wir nirgends so vollkommen erblicken, als wie in den uns angehenden Schriften des Apostels Paulus. Wir kommen zur zweiten Frage und deren Beantwortung. Wie weit ging Israels Gnade? In Israel war persönliche Gerechtigkeit das Wichtigste. Es war nicht so, als ob Israel, unter Gesetz gestellt, überhaupt keine Gnade empfangen hätte. Wäre das der Fall gewesen, dann hätte er, Gott, das Volk vernichten müssen, denn es war ein halsstarriges und ungehorsames Volk. Doch Jesaja durfte dem Volk sagen, in aufschäumendem Grimm habe ich mein Angesicht einen Augenblick vor dir verborgen, aber mit äonischer Huld erbarme ich mich deiner, sagt dein Erlöser Jeweh. Denn wie die Wasser Noahs ist mir dieses, wie ich schwur, die Wasser Noahs nicht wiederum über die Erde zu bringen, also schwöre ich, dass ich nicht mehr über dich ergrimmen noch dich schelten werde. Denn die Berge sollen weichen und die Hügel wanken, aber meine Huld soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, sagt dein Erbarmer Jeweh. Waren die Verse 8 bis 10 aus Jesaja 54. Aber das Gesetz hinderte ihn, seiner Gnade freien Lauf zu lassen. Eine besondere Gnade wurde dann dem Volk Israel durch die Geburt Jesu Christi gegeben. Dies war eine Botschaft großer Freude, die wir in Lukas 2 lesen. Es war sicher ein großer Fortschritt für Israel, wenn Johannes in Kapitel 1, 16 schreibt, aus seiner Vervollständigung haben wir alle erhalten, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit sind jedoch durch Jesus Christus geworden. Zu Pfingsten finden wir dann dieselbe Gnade bei denen, die gläubig wurden in Israel. In der Apostelgeschichte 2,47 heißt es, ihre Nahrung nahmen sie mit Frohlocken und in Herzenseinfalt zu sich, lobten Gott und hatten Gnade für das ganze Volk. Durch die dann später einsetzende Verstockung des Volkes wurde diese Gnade aufgehalten. Sie wird sich aber noch einmal in dieses Volk ergießen, denn Gott hat ihnen das Königreich mit all seinen Freuden verheißen. Das ist nun die Gnade, die für Israel ist, wie Petrus treffend an die auserwählten jüdischen Auswanderer in der Zerstreuung schreibt. Nach dieser Rettung haben schon die Propheten ernstlich gesucht und geforscht. Die von der euch erwiesenen Gnade prophetisch geredet haben, indem sie forschten, was für eine oder welche Frist es sei, die der Geist Christi in ihnen offenkundig machte. Für uns ist nun die Beantwortung der Frage, die sich uns jetzt stellt, sehr wichtig. Welche Umstände führten dazu, dass sich Gott nunmehr den Nationen zuwandte und zu welchem Zeitpunkt dies geschah. Hierzu gibt es zu sagen, der Ratschluss Gottes verlangte es so, dass dieses Volk, dem bis zum Auftreten des Apostels Paulus alle Verheißungen galten, eine Zeit lang beiseite gesetzt werden musste. Entsprechend heißt es in Römer 11, Vers 25, denn ich will euch, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht bei euch selbst als unbesonnen geltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Und sodann wird Israel als Gesamtheit gerettet werden. Diese Verstockung wurde schon dem Propheten Jesaja aufgetragen. Paulus zitiert diese Prophezeiung in Apostelgeschichte 28, Vers 25, wo er das Königreich vorläufig für eine gewisse Zeit verschloss. Seit dieser Zeit besteht dieser Zustand, dass die Nationen eingepfropft werden in den Ölbaum. So lange kann es für Israel als Volk keine Gnade geben. Wir aber staunend dürfen die Wunder der Wege Gottes schauen. Er wirft sein Volk vorübergehend weg, damit einem anderen Teil der Menschheit Rettung widerfahren kann. Römer 11, 12. So kommt er mit allen zum Ziel, nicht nur mit seinem Volk, sondern auch mit den Nationen und schließlich auch mit dem ganzen All. Denn auch unsere Vorzugsstellung ist ja nur Mittel zum Zweck, niemals Selbstzweck. Wir sind berufen, um Mitarbeiter unseres hochgelobten Herrn zu sein, in den kommenden Äonen, in den Überhimmeln zu wirken, um das All ihm untertänig zu machen. Was nun den zweiten Teil der Frage betrifft, nämlich zu welchem Zeitpunkt fing Gott an, uns Gnade zu erweisen, so gibt uns Paulus in 2. Timotheus 1, 9 bis 10 eine klare und eindeutige Antwort. Da steht, lasse die Vorverse weg, der uns gerettet und berufen hat mit heiliger Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus, jetzt kommt's, vor äonischen Zeiten gegeben ist. Damals schon, als noch nichts war, stand es im Vorsatz Gottes fest, uns in Christus Gnade zu geben und gemäß dieser Gnade uns zu retten und zu berufen. Rettende und berufende Gnade ist uns in Christus Jesus geschenkt. Gleich im nächsten Vers wird uns der genaue Zeitpunkt ihrer Erscheinung mitgeteilt, nämlich nun aber durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart wird, der den Tod aufhebt und dafür Leben und Unvergänglichkeit ans Licht bringt durch das Evangelium. Eines ist sicher, niemals kann Paulus mit dem Offenbarungszeitpunkt der uns geschenkten Gnade die Geburt unseres Herrn in Bethlehem gemeint haben, sondern es ist naheliegend, dass er die Erscheinung Christi meint, die ihm auf dem Weg nach Damaskus widerfuhr, wohin er zog, das Herz voller Mordgedanken gegen die Heiligen und Geliebten Gottes. Diese Erscheinung wurde für ihn die Stunde der Errettung, der Rettung und Berufung. Dies war für ihn das gewaltigste Erlebnis seines Lebens und in 1. Timotheus 1, 16 legt es wie folgt aus. Jedoch eben deshalb erlangte ich Erbarmen, auf dass Jesus Christus an mir als erstem sämtliche Geduld zur Schau stelle, denen als Muster, die künftig an ihn glauben, zu äonischem Leben. Ja, in ihm hat uns Gott ein wunderbares Muster und Vorbild gegeben. Aber auch wir wurden wie Paulus nach dem Vorsatz Gottes gerettet und berufen, der Gnade gemäß, die unser ist in Christus Jesus. Bei der ersten Verkündigung dieser uns, denen aus den Nationen, geschenkten Gnade in Apostelgeschichte 13, finden wir dann gleich dies neue Rettungsprinzip angewandt. Es ist eigentlich das alte, schon früher bei Abraham angewandte. Wir erhielten die Verheißung des Geistes durch den Glauben. Das nachfolgende Gesetz wurde nur Israel gegeben und ist eine Hinzufügung, eine Rechtssatzung für das Fleisch, bis zur Zeit der Zurechtbringung. Lesen wir in Hebräer 9, Vers 10. Wir wurden dem Gesetz enthoben, als Gestorbene, indem wir festgehalten wurden, so dass wir in Neuheit des Geistes Sklaven und nicht in Altheit des Buchstabens. Römer 7, Vers 6. Das erste, was wir halten, ist umsonst gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Steht in Römer 3, Vers 24. Von hier an stehen wir unter der Gnade. Fließt einmal dieser Strom der Gnade, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Und die Gnade genügt völlig. Das darf jeder für sich ganz persönlich nehmen. Für alle noch so schweren Lebenslagen reicht sie aus. Wir stehen im Glauben in der hier geoffenbarten Gnade so, dass wir jederzeit zu ihr Zugang haben. Das heißt, wir dürfen uns jederzeit ihrer sicher sein. Können wir in Römer 5, Vers 2 nachlesen. Der Weg zum Vater ist uns gebahnt. Ein Zu-Kurz-Kommen unsererseits sollte uns nun erst recht ermutigen, zur Gnade zu finden, denn sonst gewinnt der Feind die Oberhand. Diese Freudigkeit und auch das Recht dazu ist uns durch unsere Rechtfertigung geschenkt. Dann lesen wir weiter in Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde zunimmt, da strömt die Gnade über. Das ist jetzt die rechte Grundlage für heute. Überströmende Gnade. Das ist etwas ganz gewaltig Neues. In Israel war es so, wie Hebräer 10, 28 geschrieben steht, wenn jemand das Gesetz des Mose verwirft, muss er ohne Mitleid auf zwei oder drei Zeugen hin sterben. In der heutigen Gnadenverwaltung ist es so, wenn die Sünde ein noch so grauenhaftes Ausmaß erreicht, wird sie dennoch vom Strom der Gnade überströmt, so dass sie einmal aus dem All verschwinden wird. Aber sie strömt nicht nur über, sondern sie herrscht auch durch Gerechtigkeit zu äonischem Leben durch Jesus Christus, unseres Herrn. Römer 5, 21. Die Herrschaft der Sünde ist nur dort möglich, wo der Tod herrscht. Auch die Gläubigen haben dem Fleisch nach noch Teil an Adams Los. Nur unser Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Römer 8, Vers 10. Weil wir aber unter der Herrschaft der Gnade stehen, kann sich die Sünde nicht hemmungslos auswirken, denn wir stehen nicht unter Gesetz. Gnade aber führt aus allem eigenen Wirken heraus, in die Ruhe Gottes hinein, und die ist sein Friede, der allem Denksinn überlegen ist. Wenden wir uns nun wieder dem Epheserbrief zu, in dem Paulus das enthüllen darf, was das Auge bisher nicht gewahrte und das Ohr nicht hörte und wozu das Herz des Menschen nicht hinaufstieg. Durch diesen Brief führte Paulus eine neue Verwaltung ein, wo alles auf Gnade aufgebaut ist und alles zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade gereichen soll. Wir hören dazu auf Epheser 3, Verse 8 bis 9, da steht, mir, dem bei weitem geringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses betrifft, das von den Äonen an in Gott verborgen gewesen war, der das alles erschaffen hat. Aus diesen beiden Versen ersehen wir, dass Paulus diesen Brief als Evangelium bezeichnet und den Inhalt, den unausspürbaren Reichtum des Christus nennt. Dann teilt er uns mit, dass es ihm gegeben ist, durch diesen Brief alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses ist. Es ist die neue Verwaltung der Gnade Gottes, die er in Vers 2 bereits bekannt gemacht hat und nun die Verwaltung des Geheimnisses nennt. In diesem Brief werden Geheimnisse enthüllt, die für die jetzige Verwaltung bestimmt sind. Es ist das, was verborgen gewesen ist von den Äonen an in Gott, der das All erschaffen hat. Mit der Einführung der neuen Gnadenverwaltung ist zugleich das Vollkommene gekommen, das Paulus in 1. Korinther 13, 10 angedeutet hat. Beachten wir, dass er jetzt entsprechend seine Ausdrücke bis zur denkbar höchsten Steigerung wählt. Schreibt er im Römerbrief von zunehmender, überströmender und herrschender Gnade, so lesen wir jetzt in Epheser 1, 6, unser Thema von dem Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns im Geliebten begnadet. Hier ist zu dem Übermaß der Gnade des Römerbriefs das ganze Ausmaß an Herrlichkeit hinzugekommen. Die Liebe des Vaters zum Sohn ist das grenzenlose Ausmaß an Herrlichkeit, die uns begnadet. Heißt es noch in 2. Korinther 9, 8, mächtig aber ist Gott, jede Gnade in euch überfließen zu lassen, so ist jetzt in Epheser 1, 8 die Rede von dem Reichtum seiner Gnade, die er uns in uns überfließen lässt. Epheser 2, 7 heißt es, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. So wie es mit der Gnade Gottes ist, so ist es auch mit seiner Liebe. Während Paulus sonst gelegentlich von Liebe spricht, so hören wir jetzt in jedem Kapitel des Epheserbriefes von der geistlichen, göttlichen Liebe. Könnt ihr da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bibelstellen dazu anführen. Aber die alle zu verlesen ist wohl zu viel. Daraus erkennen wir, dass wir uns dort befinden, wo alles Liebe ist und nur die Liebe waltet. Zum ersten Mal hören wir in Kapitel 1, Vers 3 von geistlichen Segnungen, die zweifellos auch in den ersten Briefen, die Paulus schrieb, vorhanden waren. Aber hören wir ihn selbst. Gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen in Christus segnet. So wie die Gnade und die Liebe Gottes Herrlichkeit höchsten Ausmaßes darstellen, so auch die Segnungen. Sie sind geistlich und vollkommen, es fehlt da nichts. Dann ist auch der Ort, wo sie für uns zugänglich sind, der denkbar herrlichste. Im All, nämlich in den Überhimmeln in Christus. Hier ist nun darauf hinzuweisen, dass der Epheserbrief die Erkenntnisse und die Praktizierung der grundlegenden Wahrheiten des Römerbriefs voraussetzt. Das sind, wissen wir alle, die Rechtfertigung, Versöhnung und Wandel im Geist. Solche, die so weit fortgeschritten sind, beschränken nicht mehr das Kreuz allein auf den Herrn, sondern sehen sich selbst als mit ihm gekreuzigt. Der in ihnen wohnende Geist des Lebens in Christus streitet wider das Fleisch. Das wirkt sich so aus, dass er es kreuzigt. Das heißt, er ist darauf aus, alles, was Gott nicht gefällt, ans Kreuz zu verweisen. Die sich nun ihrer neuen Stellung in Christus Jesus bewusst sind, gehorchen den Anweisungen des Geistes, sie kreuzigen das Fleisch mit den Leidenschaften und den Begierden, wie wir es in Galater 5, Vers 24 lesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da heute Abend davon hören dürfen. Wir dürfen aber nicht so vermessen sein und meinen, dass wir ohne weiteres die unausspürbaren Reichtümer des Christus fassen könnten. Der Apostel gibt uns aber den rechten Hinweis, auf welche Weise dies möglich ist. Er wendet sich an den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, mit der Bitte, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst gebe, nachdem die Augen eures Herzens erleuchtet wurden, damit ihr wisst, was das Erwartungsgut seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils inmitten der Heiligen, was die alles übersteigende Größe seiner Kraft ist für uns, die wir glauben. Epheser 1, 17 bis 19 steht das. Ohne Geist der Weisheit und Enthüllung ist es uns nicht möglich, die herrlichen Schätze in diesem Brief zu erkennen. Wir sollten, wie Paulus, für uns selbst und alle Heiligen laufend darum bitten. Doch es bedarf zusätzlich noch unserer eigenen aktiven Mitwirkung, denn Erkenntnis kann nur erworben werden durch mühevolles Studium der Heiligen Schrift, die uns der Geist Gottes aufschließt. Dann ist es noch erforderlich, unseren Wandel anhand von Epheser 6, 10 bis 20 täglich zu überprüfen. Gott hat uns mit seiner Waffenrüstung ausgerüstet, damit wir diese auch gegen alle Kriegslisten des Widerwirkers gebrauchen. Tun wir das, so werden wir den irdisch-seelischen Bereich mehr und mehr aufgeben und uns im Geist in unser überhimmlisches Losteil begeben. So sind wir genügend vorbereitet und ausgestattet, sodass uns der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus nunmehr überschütten kann mit geistlichen Segnungen in den Überhimmeln in Christus. Alles, was in den nachfolgenden Versen gesagt ist, ist durch seine unvergleichliche Liebe hervorgerufen. Gnade ist, wir hörten das zu Beginn, ein Ausfluss der Liebe Gottes. Die hier geoffenbarte Gnade ist höchstes Ausmaß an Herrlichkeit. Keine Verwaltung ist so voller Gnade wie die gegenwärtige. Sie hat den ganzen überschwänglichen Reichtum an Herrlichkeit zum Inhalt, mit dem Gott uns begnaden will. Dieser Reichtum wird uns zuteil in Christus Jesus. In ihm wurden wir auserwählt vor dem Niederwurf der Welt, auf dass wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht seien. Darin überschüttet er uns gleichsam in ihm in verschwenderischer Fülle mit seiner eigenen Herrlichkeit. Heiligkeit und Makellosigkeit entspricht dem Charakter Gottes und dieser wird hier den Heiligen zugesprochen. Der Vater selbst nennt seinen Sohn in Lukas 9, 35 den Auserwählten. Er hat ihn auserwählt, um alle Geschöpfe Gottes zu segnen und an das Herz des Vaters zurückzuführen. Dies ist unseres Herrn Berufung, die wir kennen und von der wir wissen sollten, denn sie ist zugleich auch die unsrige. In diesen damit verbundenen Werken sollten wir wandeln, denn sie sind von Gott vorher bereitet, wie wir in Epheser 2,10 lesen können. Dass wir seine Auserwählten sind, erfüllt unsere Herzen mit großer Freude, denn dies verbindet uns mit unserem Herrn in ganz besonderer Weise. Er wurde erwählt, um uns zu segnen. Wir wurden zu gleichem Zweck erwählt in Verbindung mit seinem das ganze All umfassenden Werk. Dass diese so einzigartige Bevorzugung nicht nach Werken geschah, ist einleuchtend genug und geht aus vielen Stellen der Schrift hervor. Unsere Auserwählung ist nur auf dem Grundsatz seiner Gnade geschehen. Wahrlich, sie ist etwas, was uns Freude bereitet, worin wir frohlocken mit unaussprechlicher Freude und verherrlicht die Vollendung unseres Glaubens davontragen, nämlich das herrliche Heil unserer endgültigen Rettung. Je mehr wir davon wissen und unser Innenleben befruchten, umso mehr wird echte Freude daraus zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und nun werden wir, die Glieder des Körpers Christi, die allein in jener Zeit der Heiligkeit und Makellosigkeit vor dem Niederwurf der Welt mit ihm zusammengeschlossen waren, mitten hineingestellt in das strahlende Licht der Liebe des Vaters zu seiner auserwählten Schar. Noch einmal, in Epheser 1, Vers 5 lesen wir unser Thema: In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Dies ist die große Freudenbotschaft des liebenden Vaters an seine Geliebten. So handelt der Vater. Seine Liebe findet in besonderer Weise darin ihren Ausdruck. Er sieht uns vorher zum Sohnestand durch Christus Jesus für sich. Weil er Liebe ist, muss er so handeln, in Liebe tätig sein. Die Liebe kann nicht ruhen, bis auch dem Gegenstand ihrer Zuneigung das höchste Glück gesichert ist. Ein Sohn des liebenden Vaters zu sein, bedeutet für uns das höchste Glück, was überhaupt denkbar ist. Es verbindet uns in der innigsten Weise sowohl mit ihm selbst als auch mit dem Sohn seiner Liebe. Denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Römer 8, Vers 29. Die Herrlichkeit des gegenwärtigen Sohnestandes sollten wir nie aus dem Auge verlieren und die Gottesworte, die uns dies bezeugen, recht tief in unser Gedächtnis und in unsere Herzen einprägen. Als Söhne sind wir sein Tatwerk. Alles dazu Erforderliche hat er uns in Gnaden gewährt und vorher bereitgestellt, um darin zu wandeln. Durch die Hinzufügung für sich will uns der Vater ganz besonders tief einprägen, dass wir uns fortan als sein Eigentum anzusehen haben. Das war nicht allein nach der Liebe seines Herzens, sondern auch, wie wir lesen, nach der Lust, dem Wohlgefallen seines Willens, uns in der innigsten Beziehung zu sich selbst als Söhne zu haben. Das wird hier in dem Text die Herrlichkeit seiner Gnade genannt. Ich komme zum Schluss und möchte kurz zusammenfassen. Gnade ist es, die uns rettet. Epheser 2,8 und 2. Timotheus 1,9 steht es wörtlich da. Sie rechtfertigt uns, Römer 3,24, Titus 3,7. Sie ist überströmend nach Römer 5,20. Sie ist überfließend nach 2. Korinther 9,8. Sie ist zunehmend nach Römer 6,1. Sie ist bergend nach Römer 7,24. Sie ist herrschend nach Römer 5,21. Sie erzieht uns, Titus 2,12. Wir hörten davon. Sie ist in allem reich machend nach 1. Korinther 1, Vers 4, Epheser 1, Vers 8. Sie ist überwältigend nach 1. Timotheus 1, Vers 14. Jede einzelne erwähnte Gnade ist eine Stufe, die uns hinaufführt bis zur Herrlichkeit höchsten Ausmaßes. Es ist die Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Christus ist der geliebte Sohn und wir treten durch unser Begnadetsein in dem Geliebten in dasselbe Verhältnis zu dem Vater ein. Hier dürfen wir uns mitten in den Familienkreis Gottes hineingestellt sehen. Dieses Begnadetsein in dem Geliebten ist eine besondere Herrlichkeit, die sich nur auf uns, die Körperschaft Christi, beziehen kann. Daraus ist jetzt eine innige Liebesgemeinschaft geworden, die zwischen Vater, Sohn und uns seiner Körperschaft besteht. Die außerordentliche Herrlichkeit dieser Gnade kommt auch in den nachfolgenden Versen aus Epheser 1, sind dann die Verse 7 und 8 zum Ausdruck. Da steht, in ihm haben wir die Freilösung durch sein Blut, die Vergebung der Kränkungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns überfließen lässt. Eine solch herrliche Gnade, wie sie den Gliedern des Körpers Christi gewährt ist, ist den meisten Gläubigen völlig unbekannt. Meist begnügt man sich mit Israels Gnade, die nur eine bedingte Sündenvergebung war. Gott hat mit der gegenwärtigen Verwaltung eine Zeitspanne eingeführt, wo alles auf seine herrliche Gnade aufgebaut ist und ihr zum Lobpreis gereichen soll. Der Sohn selbst, der hier der Geliebte genannt wird, ist das Maß der uns geschenkten Gnade. Er ist Gegenstand grenzenloser Liebe des Vaters von vor dem Dasein der Welt an. Nach des Sohnes eigenem Zeugnis gründet sich die grenzenlose Liebe des Vaters zum Sohn auf dessen Opferwilligkeit nach Johannes 10, Vers 17. In der Größe seiner Liebe mutete der Vater dem Sohn das für uns Undenkbare, den Opfertod am Schandpfahl zu. Des Sohnes Tod brachte uns, den ehemaligen Feinden, die Aussöhnung mit Gott. Jetzt erst konnte er seiner Liebe freien Lauf lassen. Er begnadet uns in dem Geliebten. Es heißt nicht etwa, er begnadigt, denn dies würde nicht die Sicherheit in sich bergen. Der Geruch des Sünders haftet dem noch an, was bei begnadet in dem Geliebten völlig ausgeschlossen ist. Dieses Begnadetsein bewirkte die unverlierbare Aussöhnung mit Gott, dem Vater. Die gleiche Liebe im Herzen des Vaters erkennen wir auch im Sohn. Er liebt seine herausgerufene Körperschaft. Epheser 5, Verse 25 bis 27. Paulus bittet um seinen Geist in Kraft, um die Liebe des Christus zu erkennen. Muss dies nicht gewaltigen Lobpreis in unseren Herzen auslösen, wenn wir solche Worte lesen und hören, die uns die Liebe des Vaters und auch des Sohnes bezeugen? Es ist nicht nur alles unvergleichliche Gnade, sondern auch unvergleichliche Liebe. Wenn wir nun dreimal im ersten Kapitel des Epheserbriefes lesen, dass alles zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade oder seiner Herrlichkeit sei, so ist dies etwas gewaltig Neues und unerhört Großes. In den Briefen für die Beschneidung lesen wir nirgends von einer solchen Gnade, die Anlass zu einem solchen Lobpreis gewesen wäre. Irdisch, Seelisches steht dort im Vordergrund. Aber bei uns wird es sehr deutlich, wie hemmend die Schwachheit unseres irdischen Körpers wirkt, wenn wir im Geist Gebet und Danksagung und Fürbitte vor Gott bringen wollen. Es fehlen uns oft die rechten Worte. Aber auch darin dürfen wir uns mit Römer 8, 26 trösten. Da steht, der Geist verwendet sich für uns und hilft unserer Schwachheit auf. Lasst uns um vermehrte Gnade bitten, dass unser ganzes Glaubensleben im Einklang steht mit Gottes heiligem Geist und seinem kostbaren Wort, damit wir zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade seien, die uns in dem Geliebten begnadet. Die Gnade ist aber nicht auf Gott und seinen Christus beschränkt. Das lesen wir in Epheser 4, 32. Bin am Schluss. Werden wir alle wie folgt aufgefordert: Werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Erweist euch gegenseitig Gnade, wie auch Gott euch in Christus Gnade erweist. Amen.